Lieber Siegfried Grossmann, das ist ja jetzt schon was Besonderes, hier vorne zu sitzen, denn beim Predigen sitzen wir sonst nicht. Und das ist ja auch schon Schöpfung. Hier begegnen sich ein Älterer und ein Jüngerer, ein ehemaliger Bildungsreferent und immer noch Lehrer der Theologie mit einem Lehrbeauftragten der Uni, zwei Pastoren, jemand, der ein Buch geschrieben hat über die Schöpfung, jemand, der Vorlesungen gehalten hat über die Urgeschichte. Aber wir wollen ja jetzt kein Literaturcafé machen oder eine Lesung deines Buches, die kommt noch, sondern wollen vor Gott und mit allen, die hier sind, zusammen über die Schöpfung nachdenken. Fangen wir mal eher persönlich an. Schöpfung ist ja auch Natur und Garten. Wenn man jetzt zu dir nach Hause kommt und zu deiner Frau, wie sieht euer Garten aus?
Also viele von euch würden dann denken, also die Grossmanns sind ziemlich unordentlich. Nun haben wir 4000 Quadratmeter Grundstück und wir haben auch keine Nachbarn, auf die wir Rücksicht nehmen müssen, wenn bei uns das wächst, was man meistens Unkraut nennt. Also das, was von selber wächst. Ja. Mhm. Wir haben den Versuch gemacht, unser Grundstück ein bisschen zu einer Insel von frei laufender Natur zu machen. Nicht ganz, wir wollen auch noch zum Haus kommen. Und bei uns fallen ab und zu mal alte Bäume um, das kann man nicht alles so liegen lassen, aber es ist eben eine ganz andere Art. Und ich habe versucht, in den 30 Jahren, die wir jetzt in diesem alten Haus leben, die Dinge, die man sonst nur in Büchern liest, selber zu erleben. Und ich will ein paar ganz kurze Dinge davon sagen, die also so einen kleinen Ausschnitt aus ökologischen Grundwahrheiten der Schöpfung bilden. Wir haben in dem Text gelesen, das Land bringe hervor. Also das Land lässt wachsen. Natürlich sind da Samen da, die kommen auch in der Erde, es sind da ganz viele Lebewesen. Wir haben das erlebt. Eines Tages fingen bei uns plötzlich an einem Hang, den wir hinter dem Haus haben, Himbeeren zu wachsen. Wo die herkommen, wissen wir nicht. Wahrscheinlich von weiter her, weil das weiße Himbeeren sind. Und bei uns sind eigentlich sonst bei den anderen Nachbarn nur rote. Wir haben solche blauen Kerzen. Ich habe gestern noch nachgesehen, wie die heißen, habe das aber nicht gefunden. Die sind ganz oft im Wald, an den Waldrändern, so einen Meter hoch. Die haben auch angefangen am Haus, und zwar da, wo das Haus auch nicht schön ist. Es ist ein altes Haus und nicht alle Klinker sind gut. Und ich habe so den Eindruck gehabt, also irgendjemand, sagen wir mal nicht, hat den Eindruck gehabt, da muss was Schönes hin. Also bei uns kommen auch immer ganz viele Bäume und wir haben festgestellt, Bäume, die von selber kommen, die wachsen etwa dreimal so schnell wie die, die wir anpflanzen, weil sie am richtigen Platz sind. Das ist also etwas, das Land lässt wachsen. Das erleben wir ständig. Eine zweite Sache: Alles in der Natur bleibt erhalten. Es ist ja alles aufgebaut auf den gleichen Elementen, das Lebendige und das Materielle. Und vor einigen Jahren fielen bei uns zwei alte Bäume um. Und dann nicht auf dem Weg, da hätten wir sie wegnehmen müssen. Dann haben wir die liegen lassen. Einen Baum haben wir gemerkt, der fiel zwar um, aber der lebte noch. Das war ein Baum mit so Pflaumen, die wir nie ernten konnten, weil die in der Wildnis wuchsen. Auf einmal waren die Pflaumen in Mundhöhe. Und das hat uns also, waren nur ein paar wenige, aber die haben wir richtig genossen. Also alles bleibt, und da, wo jetzt diese Bäume liegen, sind ganz viele neue Lebewesen am Wachsen. Und Tiere finden da auch eine Heimat. Wir haben eine andere Sache erlebt, die hat in der Ökologie einen komplizierten Namen, das sogenannte Konkurrenzausschlussprinzip. Das bedeutet, dass in einem Ökosystem die Pflanzen und Tiere sich zunächst versuchen, eigene Nischen zu suchen, wo sie keine Konkurrenz sind. Und nur wo das überhaupt nicht geht, gibt es den Kampf. Also die Grundlage, das ist also eine neuere Erkenntnis der Ökologie, ist eigentlich die Kommunikation. Nun gibt es seit einigen 20 Jahren ungefähr, gibt es eingeschleppte Eichhörnchen aus ich glaube, die kommen aus Australien und die vertragen sich mit den deutschen Eichhörnchen nicht, sagen wir es mal so. Eines Tages, als unsere Ahornbäume im Herbst zum Abernten reif waren für die Eichhörnchen, merkten wir, da rennen zwei Schwarze und da rennen zwei Braune rum. Und die vertragen sich. Jemand war da zu Besuch und sagte, bei euch ist halt vielleicht so viel Frieden, dass sich auch die Eichhörnchen vertragen. Das glaube ich nicht, sondern die haben genug Platz gehabt. Die vier Eichhörnchen mit unseren vielen Ahornbäumen, die hatten eine Überfülle, also haben sich alle ihre Nische gesucht. Das Konkurrenzausschlussprinzip ist auch Grundlage bei Paulus des Bildes vom Leib Christi. Denn das geht nach den gleichen Grundlagen. Etwas Letztes. Alles in der Schöpfung ist eigentlich auf das andere bezogen. Da haben wir eine ganz nette, lustige Geschichte erlebt vor etwa 2-3 Jahren. Wir saßen auf der Terrasse mittags in der Sonne und da kam ein Igel vorbei. Da hat meine Frau angefangen, zu dem Igel zu reden. Wir verstehen, hörte zu und als sie fertig war, ging er weiter. Am nächsten Tag saßen wir wieder auf der Terrasse, da kam der Igel wieder vorbei. Und dann haben wir nichts gesagt. Aber er blieb trotzdem stehen. Irgendwie wollte er angesprochen werden. Und dann haben wir mit ihm geredet und dann ist er dann anschließend weitergegangen. Das ist also natürlich jetzt menschlich gesehen. Aber alles in der Schöpfung ist aufeinander bezogen. Menschen auf Menschen, Menschen auf Natur, Pflanzen, Tiere. Das ist das, was Gottes Handschrift trägt.
Also noch mehr verblüfft wäre ich natürlich jetzt gewesen, wenn der Igel gesprochen hätte. Aber also so ein bisschen hatte ich jetzt den Eindruck, man fühlt sich auch ein bisschen, als wenn man jetzt Charles Darwin erlebt, der auf den Galapagos-Inseln Beobachtungen gemacht hat, um Natur auch zu deuten und Zusammenhänge. Und wir haben ja so ein bisschen unsere Predigt Schöpfung trifft Gegenwart genannt, weil heute in der Gegenwart, moderne oder postmoderne, ganz neue Fragen an die Schöpfung, an den Schöpfer, an die Schöpfungstheologie gestellt werden. Und das, was allen Schülern in der Schule oder auch den Erwachsenen begegnet, ist natürlich die Frage, wie ist das mit Evolution und Schöpfung? Ich weiß, mein Biolehrer hatte uns so geprägt, wir haben Genetik gelernt, wir haben Evolutionstheorie gelernt. Und dann sagte er, und trotzdem glaube ich, dass es eine höhere Instanz geben kann, die das alles in Gang gesetzt hat. Das können wir als Biologen nicht beantworten, die Frage. Und das hat mich damals beeindruckt. Nun war das in Pinneberg, sprich in Westdeutschland, denn es war dort, auch bei Lehrern, die nicht selber Christen waren, üblich, dass sie denken konnten, dass ihre naturwissenschaftlichen Modelle nicht die Antwort sind auf alle Fragen. Als ich in Ilmenau war, in Thüringen, war es ein ganz heikles Thema. Für viele war es so, dass Evolutionslehre im Osten der Fels des Atheismus war, quasi die Begründung dafür, nicht Christ sein zu können, weil das total irrsinnig ist, was Christen denken. Wie denkst du das Verhältnis Schöpfung, Schöpfungsglaube und Evolutionslehre?
Das wäre ja eigentlich ein abendfüllendes Thema. Ich will das ganz kurz versuchen zu sagen. Also du hast Glück gehabt mit deinem Biologielehrer, würde ich sagen. Aber das war auch noch eine andere Zeit. Wir haben zurzeit eher eine konfrontative Phase. Und die hängt auch damit zusammen, dass es zwei Gruppen gibt, die unvereinbare Dinge sagen. Das eine sind die sogenannten Kreationisten, die davon ausgehen, dass das, was in der Schöpfungsgeschichte steht, 1:1 übertragen werden muss. Also 6 Tage sind 6 Erdentage, obwohl das von der Sprache her nicht unbedingt sein muss. Und es gibt ja die Geschlechtsregister, also ist die Erde höchstens 6000 Jahre alt und alles andere ist Schmu. Damit bekommt man eine Breitseite gegen alles, was man heute entdeckt. Die andere Seite ist die, dass es interessanterweise immer mehr Naturwissenschaftler gibt. Der bekannteste von ihnen ist Richard Dawkins, ein Oxford-Professor, die also ihre naturwissenschaftlichen Erkenntnisse dazu benutzen, um eine Art von Beweis zu führen, es kann keinen Gott geben, es ist alles so passiert. Das sind diese beiden konfrontativen Dinge. Ich halte sie beide für falsch, weil sie den Bibeltext in einer falschen Weise betrachten. Aber jetzt will ich versuchen, das, was meine eigene Haltung ist, noch zu sagen. Das Wort Evolution kommt ja von evolvere, das heißt einfach entwickeln. Und das ist ganz eindeutig. In der Natur, in der Schöpfung gibt es jede Menge von Entwicklungen. Es gibt Entwicklungen, wie aus Arten neue Arten entstehen. Es gibt Umweltdinge, andere klimatische Sachen, wo die Pflanzen sich umstellen müssen, anders werden. Manche verschwinden, neue kommen. Und das ist also vor aller Augen. Ich denke, diese Art von Evolution ist von Gott geschaffen. Die ganze Schöpfung wäre gar nicht möglich, so wie sie heute ist, wenn Gott der Schöpfung nicht diese Möglichkeiten gegeben hätte. Also Evolution als Entwicklung in der Natur und der Schöpfungsglaube ist vollständig vereinbar. Etwas anderes ist es mit der Evolutionstheorie. Denn das ist zwar heute ziemlich klar, dass Darwin als einer der Erste, der das in Gang gesetzt hat, das nicht als antichristlich gemeint hat. Aber er hat Dinge entdeckt, die sind weitergeführt worden, die sind auch übertrieben worden zum Teil. Und das führte dazu, dass also in der heutigen Evolutionstheorie die meisten Wissenschaftler sagen, nach unseren Überzeugungen ist alles von selbst entstanden. Zufall und Notwendigkeit ist ein berühmtes Buch, das das also deutlich macht. Ich denke, dass das nicht stimmt. Gott ist der Ursprung alles Seins, auch des Lebens. Und es gibt heute auch einige Zweifel, ob denn, wenn alles wirklich durch Zufall und Mutationen, Veränderungen entstanden ist, die Zeiträume reichen. Da sind selbst die Hunderte von Millionen Jahren zu kurz, weil so viele Irrwege erst gemacht werden müssen, ehe dann wieder vielleicht was Vernünftiges kommt. An einem Beispiel kann man das sehen. Wenn man das Universum anschaut und die Erde als Sonderfallplanet, dann weiß man, dass es also keine Abweichungen von den Daten geben darf, die wir kennen im Kosmos. Wenn es ein bisschen anders wäre, hätte kein Leben entstanden können. Das nennt man das anthropische Prinzip. Und jetzt versuchen die Leute, die Gott aus der Sache raushalten wollen, eine Lösung zu finden. Wie kann denn unser Weltall so haarscharf genau zu dem passen, was unser Leben und die Schöpfung ausmacht? Und da gibt es dann die sogenannte Theorie vom Multiversum. Das ist völlig unbewiesen. Es gibt unendlich viele Universen, sagen die Leute. Und eines davon ist zufällig genauso, dass das Leben entstehen konnte. Da wird es eigentlich deutlich, es ist eigentlich unlogischer, Gott herauskriegen zu wollen, als dass es logisch wäre. Aber dazu habe ich jetzt an dich eine Frage. Du bist ja, also ich sehe mich ja so eher als theologischen Journalisten, ja, der vor allem die Aufgabe hat, Dinge klarzumachen, weiterzugeben. Deswegen schreibe ich ja immer noch Bücher. Und du bist ja der Fachmann für Altes Testament. Wie siehst du die Formulierungen? Kann man das auch vom Text her sagen? Die Erde lässt wachsen, das Wasser lässt wimmeln. Ist hier unter Umständen auch ein Stück Evolution als Entwicklung schon von den Schöpfungstexten her gegeben?
Da spielst du auf Vers 11 an. Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. Gott sah, dass es gut war. Also ich habe tatsächlich eine hebräische Bibel mal mitgenommen, weil ich dachte, ja, an der Stelle ist es interessant. Hier ist nämlich eigentlich ein Wortspiel. Und das Wortspiel ist so, dass hier steht eigentlich, das Grüne soll grünen. Also hier steht, er lasse grünen das Grüne. Und das heißt, da soll etwas sprießen, sprossen. Und ich glaube, dass dieser Gedanke ganz spannend ist, weil das bedeutet, dass Gottes Schöpfungsmacht quasi delegiert wird an die Pflanzen. Also die ursprüngliche Schöpfungsmacht kommt von Gott, der das Grüne erschafft. Aber an dieser Stelle ist es das erste Mal, dass er nicht einfach nur sagt, es werde Licht und das Licht ist da, sondern es werden Pflanzen, das Grüne soll sprießen, das ist eigentlich auch schon Evolution, das ist eine Entwicklung. Und dann soll dass Grüne ja wieder Samen tragen und sich weiter vervielfältigen. Und dann wird hier interessanterweise für den modernen Wissenschaftler interessant, werden auf einmal alle Arten und Gattungen allgemein so genannt. Und man könnte fast schon sprechen, dass der Text hier leise anfängt, wissenschaftlich zu denken. Denn in den alten Mythen, da wurde meistens nur Mutter Erde geschaffen und die lässt etwas hervorgehen. Und da wurde dann eine Pflanze besonders herausgehoben. Und hier sind auf einmal alle Arten und Gattungen, die sich selbst weiterentwickeln. Und das finde ich spannend, dass Gott quasi seine Schöpfermacht delegiert und multipliziert. Es ist nicht so, dass bei jeder Pflanze, die entsteht, jetzt Gott reden muss, Gott was tun muss, sondern er schafft, dass die Welt weiter wächst. Bei dem Wimmeln ist es anders, aus meiner Sicht. Von der Sprache her heißt das einfach nur, das Wasser soll voll sein, voll Fische, da soll es richtig quirlig, dynamisch zugehen, wie hier in der Gemeinde. Es soll wimmeln, aber das heißt nicht, dass wir uns jetzt vervielfältigen, da steht ja dann später, seid fruchtbar und mehret euch. Aber dieser dynamischen Charakter ist besonders bei dem, das Grüne soll grün oder das Sprießende soll sprießen. Spannend finde ich auch, es ist eben keine Laune der Natur, es ist kein Zufall. Also von daher, ich glaube, dass dieser Ausgangspunkt der Evolutionstheorie als Christ abzulehnen ist. Aber viele andere Beobachtungen danach können wir sogar davon profitieren bei der Entwicklung von Medikamenten und vielem. Ich glaube, ohne Darwin und die Evolutionslehre wären wir in unseren Krankenhäusern ganz schön arm dran.
Ich habe in meinem Buch das versucht, auf den Punkt zu bringen und habe gesagt, Gott hat die Evolution geschaffen. Aber die Evolution hat sich nicht selbst geschaffen.
Ja.
Da könnte man das in einem Satz sagen.
Sehr schön. Nun haben wir ja hier ein Bild aufgestellt. Die Erschaffung des Menschen von Marc Chagall. Und ja, wir sind es so gewohnt, davon zu reden. Die Krone der Schöpfung. Und dann denken wir an den Menschen. Bei der Bilderpräsentation, die habe ich vorhin genossen, fehlte aber so ein bisschen das siebte Bild. Nämlich von einem Genießen der Schöpfung Gottes. Da das Bild, es endete mit diesem Brautpaar sogar. Aber das ist ja eine ganz tolle Hilfe gewesen, um sozusagen den Text zu meditieren. Welche Stellung hat der Mensch in der Schöpfung? Wir waren jetzt sehr stark bei den Eichhörnchen und Igeln und Blumen.
Also, ich gehe mal davon aus, wie alles andere in der Schöpfung, ist der Mensch eine Idee Gottes. In dem Text, den wir gehört haben, ist ja auch noch eine interessante Akzentuierung drin, dass Gott plötzlich anfängt, mit sich selber offensichtlich zu reden. Mhm. Ich verstehe das so, dass Gott sich sehr bewusst war, welches Risiko er damit eingeht, dass der Mensch entsteht als ein Wesen, das sich auch gegen seinen Schöpfer wenden kann. Das kann ein Tier nicht. Das ist in seinem Instinktrahmen. Und auch wenn Tiere fressen, ist das eben schade für das Tier, was gefressen wird. Aber es gehört irgendwo zu dem Wesen der Schöpfung. Da ist der Mensch anders. Diese Idee, und ich erkläre mir das so, Gott wollte einen Gegenüber haben. Also ich weiß ja nicht, ob Gott sich einsam fühlte. Das wäre jetzt nun mal so eine ganz menschliche Überlegung. Aber aus der menschlichen Perspektive ist es eigentlich langweilig, alleine zu sein von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also ich möchte das nicht, Gott kann das bestimmt, aber wir müssen ja auch menschlich von Gott reden, denn die Bibel redet auch so, sonst könnten wir das gar nicht verstehen. Was aber interessant ist, wenn ich das richtig sehe, diese Spannung nach seinem Bild geschaffen, aber nur ihm ähnlich, da sind also Dinge, die eine Balance bekommen sollen, das kann man nicht direkt erklären. Das kann man nur erklären, wenn man das von verschiedenen Seiten sieht. Also, das Besondere am Menschen, er ist ihm ähnlich. Und das Besondere wird auch in Genesis 2, in der Geschichte vom Paradies, dann deutlich. Gott hat den Menschen nicht nur mit seinen Händen geschaffen, das hat er auch mit den Tieren gemacht in diesem Bild, sondern er hat ihm seinen Atem eingehaucht. Und man könnte eigentlich nur sagen, das muss das sein, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Nämlich den Geist des Menschen mit der Fähigkeit, selbst zu reflektieren, an seinen Schöpfer zu glauben oder sich von seinem Schöpfer abzuwenden. Das kommt auch in der Gegenrichtung vor, dass Mensch und übrige Schöpfung eigentlich ganz nah beieinander sind. Schon interessant, dass der Mensch keinen eigenen Schöpfungstag bekommen hat. sondern nur einen mit den höheren Tieren zusammen. Oder dass auch die Tiere in dem Bild von Genesis 2 von Gott geformt werden, aber seinen Atem kriegen sie nicht. Nicht? Also das sind ja Bilder, die uns den Unterschied und das Gemeinsame zeigen sollen. Also ich denke, der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung. Das ist meiner Meinung nach der Sabbat. Das ist das mit Gott feiern und ruhen. Das ist ein Ziel unseres Lebens und sicher auch ein Ziel in der Ewigkeit. Und der Mensch hat auch keine Umwelt, sondern er gehört dazu. Alles, was geschaffen ist, seine Mitwelt. Aber er hat eine besondere Verantwortung, vielleicht das noch. Mich hat das Wort Herrschen eigentlich immer ein bisschen gestört. Bis ich das mal mir angeguckt habe, dass das also ein Bild ist von den Weingärtnern. Das Zertreten der Trauben. Warum? Damit das Wertvolle herauskommt, dass die Nahrung entsteht. Also Herrschen im Sinne, dass die Schöpfung das bringt, wozu sie da ist. Und da kann man alles in der Ökologie, alles aufeinanderbezogene mit hineinnehmen. Und da gibt es ja auch noch den Gedanken, dass das Wort Herrschen auch immer, meinetwegen bei den Königen Israels, mit Verantwortung verknüpft war. Ich habe in meinem Text, den wir ja heute gehört haben, in meiner Übertragung von Verantwortung tragen gesprochen. Gott wollte einen Gegenüber haben, damit der Mensch ein Teil der Schöpfung ist und nach seinem Bild mit der Schöpfung lebt.
Zu dem unter die Füße legen, herrschen, gibt es ein interessantes orientalisches Bild. Da ist sozusagen ein jüdischer König, der mit einer Hand einen Löwen abhält, so einen ganz gefährlichen Löwen, der kommt, und mit dem anderen Fuß hat er den Fuß auf einem Hirsch, den er quasi unter seiner Füße hat, beherrscht, aber um ihn zu schützen gegenüber dem angreifenden Tier. Das war für mich so eine Hilfe zu verstehen, dass Herrschen auch Schutz bedeuten kann, eben Fürsorge.
Aber nun habe ich wieder eine Frage an dich an dieser Stelle. Es gibt ja viele Bücher, eine ganze Bibliothek, die sich mit der Frage beschäftigen, was ist damit gemeint, der Mensch ist nach dem Bild Gottes. Ich habe in meinem Text gesagt, gestaltet und ist ihm ähnlich. Wie würdest du das erklären? Was ist die Gottesebenbildlichkeit? Oder ist das vielleicht gar nicht ein gutes Wort dafür?
Also es werden ja zwei Worte benutzt. Auf Hebräisch Zelem und Demut. Und auf Englisch könnte man, auf Latein sagt man Imago und Similitudo. Das ist vom Englischen her leichter. Image, Bild und Similar sagen wir, also ähnlich. Also irgendwie Bild und Ähnlichkeit. Und da merkt man schon, als Deutscher, das hätte man jetzt gern schön sortiert. Das sind doch zwei Dinge und kann man die trennen. Aber von der Sprache her sind das zwei Perspektiven auf dasselbe. Und was heißt jetzt Bild? Ich glaube, dass das aus der Königssprache kommt. Das heißt, man hat damals eigentlich angenommen, zum Beispiel der Pharao, das ist das Bild Gottes. Und die anderen Menschen, die sind irgendwie da drunter. Und das Vollbild Gottes ist eigentlich nur der König. Und der repräsentiert Gott auf der Erde und ist sein Stellvertreter. Und für Gottheiten oder auch Könige hat man immer Statuen aufgestellt. Man hat in Ägypten eine Katze als Gottheit verehrt, aber man wusste immer, dass dieses Bild von der Katze nicht sozusagen äußerlich Gott wie eine Katze aussieht. Das hat man auch in den orientalischen Gesellschaften nicht angenommen, so naiv. So wie wenn wir wissen, dass wir eine Statue aufstellen von einem König, dass der dann nicht, ja, dass diese Statue nicht sozusagen den König ersetzt, sondern eine Repräsentation ist. Und das würde bedeuten, wenn das stimmt, dass der Mensch in diesem Text Gottes Repräsentant auf der Erde ist. Man könnte sagen, Gottes lebendige Statue. Weil es ja jetzt nicht ein Gegenstand ist, sondern dass jeder Mensch, und das ist das Besondere, nicht nur der König, sondern jeder Mensch royal, also königliche Position hat auf dieser Erde, nämlich Gott vertritt. Und dazu passt dann auch, dass der Mensch beauftragt wird, die Erde zu beherrschen und zu bewahren, zu bebauen. Der Herrschaftsauftrag ist nicht die Ebenbildlichkeit. Die Ebenbildlichkeit ist, dass wir tatsächlich von Gott als lebendige Statuen auf diese Welt eingesetzt werden. Und wenn ich einen Menschen sehe, jemanden sehe, den Gott gemacht hat und der ihn vertreten kann auf der Erde, im Guten. Leider auch im Bösen, aber das ist ein anderes Thema dann. Und das ist eine unglaubliche, man kann auch Demokratisierung sagen in der damaligen Zeit, dass jeder Mensch diese Würde hat, leitet sich auch unser Grundgesetz eigentlich von ab, indirekt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, dass jeder Mensch etwas von Gott zugesprochen bekommt. Deshalb, du hast vorhin so bestimmte Eigenschaften des Menschen genannt. Da wäre ich immer skeptisch, wenn die Eigenschaften, die wir haben, unsere Ähnlichkeit zu Gott ausmachen. Dann ist immer die Frage, wenn ich die Eigenschaft dann nicht habe, was passiert dann? Also wenn ein Mensch nicht mehr reden kann, hat er seine Würde dann verloren. Wenn also die Würde darin besteht, dass man Gott antworten kann, wenn ich nicht antworten kann, weil ich dement bin oder noch ein Säugling bin oder weil ich noch im Mutterleib bin, würde trotzdem gelten, dass Gott mich geschaffen hat und dass ich ihn auf dieser Erde vertreten soll.
Ja, es sind ja manche sehr abenteuerliche Sachen so im Lauf der Zeit. Also Gott nach seinem Bild, weil der Mensch aufrecht geht. Wie geht eigentlich Gott?
Ja, genau.
Weiß man nicht.
Na gut, in Genesis 2 geht er durch den Garten spazieren.
Oder aber, sonst was, nicht? Genau. Und da wissen wir ja heute, dass die Schöpfung schon so viel intelligenter ist als der Mensch, dass das also nicht stimmen kann.
Wir haben ja noch einen spannenden Text, den wir heute noch nicht gelesen haben, aber dass der Mensch verführt wird. Wird ja dann in Genesis 3 erzählt. Und ja, mit Blick auf die Uhr müssen wir auch langsam in die Schlusskurve biegen, aber verführt werden wollen wir noch. Worin besteht vielleicht heute die Verführbarkeit des Menschen, wenn man diesen alten Text betrachtet?
Ja, das ist eine Frage auch, wie man diese Texte überhaupt versteht. Ich habe mir da auch lange Gedanken gemacht. Zum Beispiel hat man ja lange überlegt und versucht herauszufinden, wo der Garten Eden gewesen sein könnte. Nicht? Da gibt es aber Flussnamen, die ganz woanders liegen. Einer ist wahrscheinlich in Afrika und so. Und man beißt sich dauernd fest an Dingen, wenn man es also in diesem Sinne wörtlich überträgt. Ich habe mir auch überlegt, wie kann ich das, was Gott uns sagen will, als verbindliche Botschaft sehen, ohne ständig in diese Sackgassen zu kommen. Wenn der Geist des Menschen auch mit dem Atem Gottes zu tun hat, dann sollen wir ja denken, dann sollen wir auch forschen. Ich denke, dass, also für mich ist ein Text wie die Erzählung von Adam und Eva im Garten Eden ein Gleichnis. Jesus hat seine wichtigsten Botschaften als Gleichnisse gesagt. Da fragen wir auch nicht, wann hat der verlorene Sohn gelebt? Nicht? Oder wie alt war der? Oder war das ein Angehöriger dieses oder jenes Volkes? Sondern das ist ein Bild für eine Wirklichkeit. Nicht für irgendein Märchen, für eine Wirklichkeit. Und wenn ich das so sehe, dann bekommt also diese Erzählung eine unmittelbare Botschaft für mich. Und jetzt diese eine, die du gefragt hast, ist ja erstaunlich, dass die Art der Verführung durch die Schlange so ausführlich geschildert wird. Warum eigentlich? Also, ich will hier die Punkte ganz kurz nur nennen. Ich habe das im Buch ausführlicher dann gemacht. Das Erste, was zur Verführung gehört, ist die Hinterlist. Die Schlange schleicht sich an und kommt plötzlich, der Mensch kann sich gar nicht vorbereiten. Und sie ist ja auch ein Beispiel für die Art und Weise, wie wir verführt werden sollen. Die Schlange wird in dem Text als Tier des Feldes bezeichnet. Das Zweite, und das ist schon sehr raffiniert, sie stellt das, was Gott gesagt hat, in Frage. Sollte Gott gesagt haben. Das Dritte, sie übernimmt plötzlich, auch wieder ganz raffiniert, die Meinungsführerschaft. Denn sie stellt eine Behauptung auf. Ihr werdet nicht sterben. Die ist ja nicht ganz unwahr, die sind ja nicht gleich gestorben, aber sie ist auch nicht wahr. Das Vierte, das ist zwischen den Zeilen fast, sie versucht, Gott herabzuwürdigen. Und sie schiebt das so rein, Gott will ja gar nicht, dass ihr klug werdet. Nicht? Die Frau sagt, es ist doch schön, klug zu werden. Übrigens sagt das die Frau und nicht der Mann. Ja, das sollten wir auch mal sehen. Also es ist schön, klug zu werden. Und das ist ja auch der Ansatzpunkt. Deswegen wird der Ansatzpunkt bei der Frau gefunden. Nicht, weil sie schwächer ist, sondern weil sie neugieriger ist. Das ist auch interessant. Und dann kommt die Verführung. Dann sagt die Frau, es wäre köstlich, vom Baum zu essen. Auf einmal wird Äußeres und Inneres verbunden. Man könnte klug werden und man könnte ein schönes zweites Frühstück haben, ja? Und dann gibt es die Weitergabe. Jetzt ist es ja passiert bei der Frau. Und es gibt sie dem Mann, und der Mann macht hier also gar keine gute Figur. Der ist also irgendwie nur dabei, und weil er dabei ist, dann nimmt er das. Der ist uninteressiert und die Frau ist neugierig. Und dann gibt sie es ihm, dann essen sie beide, und dann gibt es plötzlich diesen Paradigmenwechsel. Auf einmal ist das eine andere Welt, das Vertrauen zu Gott ist zerbrochen, damit kann der Mensch auch nicht in dem Zustand bleiben. Alles ist anders. In Klammer, die Geschichte geht da noch weiter, dass Gott den Menschen dann zeigt, wie man außerhalb des Paradieses überleben kann. Aber einfach ist es nicht. Also hier sind 7 ganz intensive Punkte von Verführung geschildert, die auch heute 1:1 so gelten und passieren. Und das ist der Vorteil, wenn man versucht, die Botschaft aus der umgebenden Geschichte herauszulösen, damit ihre Wahrheit bleibt und damit sie sozusagen ohne Verlust bis heute uns führen kann.
Und was mich daran immer fasziniert, ist ja, dass im Grunde genommen die Schlange, ihr gelingt es, dass der Mensch auf einmal an der Güte Gottes zweifelt. Dass der Mensch auf einmal denkt, ja, Gott gönnt mir etwas nicht. Der hat diese Bäume zwar alle gemacht, die ganzen Bäume, aber den einen Baum, den gönnt er mir nicht. Und damit ist gar nicht die Frage, dieser eine Baum, nach dem einen Baum, sondern ob Gott gütig ist, ob Gott es gut meint mit dem Menschen.
Und es wird gesagt, der Mensch braucht Grenzen.
Genau,
ja. Ja, und da wird einer aufgeführt, ne? Ja. Interessanterweise erklärt Gott ja auch nicht, warum man davon nicht essen soll. Mhm. Nicht? Er will, dass wir ihm vertrauen. Wir müssen nicht alles verstehen. Und ich denke auch, wenn wir hier von Sünde sprechen, dann ist es das Misstrauen gegen Gottes Gebot. Ja.
Und wenn wir jetzt weiter Gottesdienst feiern, dann geht es uns darum, dass wir Gott loben für seine Schöpfung, weil er gut ist. Und was mich auch immer begeistert hat, ich glaube, dass diese alten Texte in einer Zeit geschrieben wurden, in denen die Menschen Trost brauchten, weil sie nicht das Vertrauen hatten, dass Gott ihnen helfen kann. Und dann sagen die alten Texte auch in Jesaja, in der Lobpreiszeit, manche der Lieder sind aus dem Jesaja-Buch quasi geschöpft, dass man staunt über die Größe der Schöpfung, um zu erkennen, dass Gott so mächtig ist, dass er heute in der Gegenwart helfen kann. Und wer Hilfe braucht, der braucht auch Gebet oder Unterstützung durch andere. Und deshalb wollen wir auch während der Lobpreiszeit wieder einen Gebetsdienst anbieten. Vorne im Foyer, hinter der Scheibe, sind Leute aus dem Gebetsteam, die bereit sind, für Einzelne zu beten. Da, wo dein Garten im Chaos ist, dein Inneres, deine Seele, wo du vielleicht Heilung brauchst, dass du für dich beten lassen kannst. Und Lobpreis macht auch Freude, Schöpfungsfreude. Du wirst noch Musik machen heute Abend, weil dir das auf dem Herzen liegt. Musik ist ein Ausdruck. Du hast das auch in unserer Postkarte, mit der wir eingeladen haben, so schön vorformuliert. Man kann die Schöpfung nicht nur, wie wir jetzt, durch Reden und Nachdenken erfahren, einfach durch Genießen, auch durch Musik. Und dazu möchte ich uns jetzt auch einladen, mit Hilfe unseres tollen Lobpreisteams. Dir, Siegfried Grossmann, nochmal vielen Dank für unsere Dialogpredigt.